ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen bei Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren. Und natürlich auch für alle interessierten Männer. Wir reden hier über alle Fragen der Hormonumstellung und wollen euch zur Expertin eures eigenen Körpers machen. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Moderatorin, Redakteurin bei MDR Aktuell und die Expertin an meiner Seite, das ist Dr. Katrin Schaudig, Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Und ich grüße Sie,
Frau Schaudig. Hallo, Frau Simonsen, freue mich auch. Ja.
Und heute haben wir einen Gast uns eingeladen, den kennt ihr vielleicht auch schon aus unserer zweiten Staffel, Dr. Susan Zeun. Sie ist klinische Pharmakologin und hat selbst viele Medikamente mitentwickelt und sie ist eine ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet der Phytotherapie in der Frauenheilkunde. In der zweiten Staffel haben wir mit ihr über Phytotherapie und Phytoöstrogene gesprochen und dabei haben Frau Schaudig und ich echt viel gelernt, zum Beispiel was der Unterschied zwischen einem pflanzlichen Arzneimittel und einem pflanzlichen Produkt aus der Drogerie oder dem Internet ist. Wir freuen uns sehr, dass Dr. Susan Zeun heute Zeit hat für uns. Hallo nach Berlin.
Die Freude ist ganz meinerseits. Ich freue mich, wieder dabei zu sein und ich freue mich auf eine sehr spannende Folge.
Im Netz gerade gibt es mittlerweile große Angebote von pflanzlichen Produkten, die, so steht es auf der Packung, speziell für Frauen über 40 oder eben für Wechseljahre-Frauen entwickelt wurden. Diese sollen wahlweise bei Hitzewallungen, Schlafstörungen oder Energielosigkeit helfen, uns gelassener machen oder den Stoffwechsel ankurbeln. Ich gebe zu, ich bin da mittlerweile allein von diesem riesigen Angebot überfordert und das geht auch vielen unserer Hörerinnen so. Wir haben da einige Fragen bekommen, deshalb wollen wir das heute zu unserem Thema machen. Frau Zeun, erstmal zu meinem Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass das gerade unheimlich boomt in der letzten Zeit und gerade ich bin bei Instagram viel unterwegs, dass mir da auch sehr viel angezeigt mittlerweile. Ist das nur mein Gefühl oder ist das Realität?
Wenn Sie sich den Markt anschauen und allein auf die Umsätze dieses Bereiches schauen, ist das nicht nur Ihr Gefühl oder Sie sind in irgendeiner Bubble gelandet, wo Ihnen vermehrt Angebote eingespielt werden. Wir reden hier weltweit über einen Markt von ca. 500 Milliarden Dollar. Das ist das, was quasi der Markt der Nahrungsergänzungsmittel zurzeit erfasst. Es wird davon ausgegangen, dass sich das in den nächsten 10 Jahren nahezu verdoppeln wird. Und ganz besonders spannend für Frauen, auch der Bereich speziell um die Wechseljahre boomt. Und da geht es allein in diesem Bereich mittlerweile um fast 1 Milliarde Dollar, Tendenz steigend. Also man muss sagen, zumindest in dem Bereich sind die Wechseljahre und deren Wahrnehmung garantiert kein Nischenthema. Und auch dieser Markt soll sich in den nächsten 10 Jahren verdoppeln.
Ist es auch so ein Trend, der sehr aus den USA zu uns rüberschwappt? Weil ich erinnere mich, und das ist jetzt tragisch 40 Jahre her, dass ich einen Teil meiner Ausbildung in den USA gemacht habe und wir wohnten bei einer älteren Dame, die hatte eine ganze Batterie an Vitaminen da rumstehen oder Nahrungsergänzungsmittel. Das kannte ich tatsächlich aus Deutschland gar nicht so. Ich kannte niemanden, der das hat. Und ich sehe aber jetzt auch inzwischen, dass meine Patientin kommen mit einer riesen Liste, was sie alles so nehmen. Wir fragen das jetzt auch inzwischen ab. Mein Problem ist, deswegen hoffe ich auch heute dazu zu lernen, ich kann das auch nicht einordnen und die Patientinnen wissen auch oft gar nicht, was da so drin ist. Oft nehmen die so Kombiprodukte, da ist alles Mögliche drin und dann nehmen sie aber on top nochmal Substanzen, die da auch schon drin sind, dann dazu. Also ich sage jetzt mal, in vielen Mischungen ist dann Magnesium, Vitamine jeder Art. Oder die sagen, ich nehme schon Vitamin D, das ist in meiner Mischung drin, dann gucke ich da drauf. Da verstehe ich jetzt ausnahmsweise mal ein bisschen was von und denke, das ist ja viel zu wenig Vitamin D, das kann nicht reichen. Also ich bin echt froh, wenn wir heute da ein bisschen Ordnung in dieses Durcheinander bringen.
Also die Wahrnehmung ist durchaus korrekt. Die USA sind an der Stelle Vorreiter, was vielleicht auch so mit der gängigen Fastfood-Ernährung einherging, dass Vitamin-Supplements wesentlich notwendiger sind als bei einer ausgewogenen Ernährung, wie sie auch in den letzten Jahrzehnten in Europa und Deutschland praktiziert haben. Und ihre Wahrnehmung ist sehr richtig, dass viele Produkte Mischungen sind, wo Pflanzen zugesetzt sind, aber auch Vitamine. Das hat beispielsweise den Hintergrund, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht mit klinischen Aussagen oder Health Claims beworben werden dürfen. Vitamine jedoch schon. Deswegen finden Sie zumeist in pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln Vitaminzusätze.
Mhm. Aber also offenbar sind wir Wechseljahre-Frauen auch so eine gute Kundinnengruppe. Also viele haben ganz gut Geld, achten jetzt mehr auf ihre Gesundheit. Und kann das, also kommt das dadurch sozusagen, dass auf einmal die Industrie sagt, oh, guckt mal, da ist eine Lücke, da ist noch Potenzial da? Oder hängt das auch damit zusammen mit diesen ganzen auch Longevity-Bewegungen, ne? Dass alle ja sagen, oh, ich will natürlich nicht nur alt werden, sondern ich will gesund alt werden. Und jetzt will ich meinem Körper das Beste noch geben. Zuführen.
Natürlich, die Frauen in den Wechseljahren sind eine sehr attraktive Gruppe von der Marktseite her gesehen. Von daher finden Sie bei diesen auch mehr und mehr Produkte. Prinzipiell kann man sagen, ist das ja was Gutes. Ja, der Körper sendet erste Signale dahingehend, dass nicht mehr alles so funktioniert wie vielleicht Anfang 20. Und das ist zumeist der Trigger bei den Frauen zu sagen, okay, ich möchte mehr für mich und meine Gesundheit tun. Und gerade auch aus ärztlicher Sicht ist es prinzipiell eigentlich etwas Gutes zu sagen, okay, ich möchte präventiv etwas für meine Gesundheit und für meinen Körper tun.
Deshalb wollen wir jetzt für alle so ein bisschen Licht in den Dschungel bringen, den Dschungel aus den ganzen Mischungen, Pflanzen, Vitamine, Mineralstoffe. Frau Zeun, wir wollen mal wieder mit einer Definition anfangen. Wenn man sich die Angebote im Netz genauer anschaut, kann man dann schon diesen Hinweis Nahrungsergänzungsmittel finden. Welche Regeln gelten denn für Nahrungsergänzungsmittel?
Nahrungsergänzungsmittel bzw. NEMS in der Kurzform sind rechtlich gesehen ganz klar Lebensmittel. Diese sollen eine normale Ernährung ergänzen und enthalten in konzentrierter Form Vitamine, Mineralstoffe und auch Pflanzenstoffe. Und zwar in dosierten Formen, wie in Kapseln oder in Tabletten oder wenn es ganz günstig produziert werden soll, auch mal in Schüttware, also Pulver. Es gibt die rechtliche Basis dafür, das ist eine EU-Richtlinie von 2002, 46 EG, und die ist in Deutschland durch die Nahrungsmittelergänzungsverordnung, kurz NEMF, umgesetzt worden. Bevor hierzulande ein Produkt in den Handel kommt, muss es beim BVL, das ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, angezeigt werden. Und das ist wichtig. Es muss angezeigt werden, es wird dabei nicht geprüft. Und Sie erwähnten es schon, sehr wichtig an dieser Stelle ist zu wissen und im Hinterkopf zu behalten, dass Nahrungsergänzungsmittel keine Arzneimittel sind. Sie sind also primär nicht dafür gedacht, Erkrankungen oder Beschwerden zu behandeln, sondern Nahrung präventiv zu ergänzen. Sie dürfen nicht mit Heilsversprechen beworben werden und dürfen per Definition auch keine pharmakologischen Wirkungen wie Arzneimittel aufweisen. Klingt sehr einfach, in der Umsetzung ist das relativ kompliziert. Und wir haben schon erwähnt, NEMS dürfen nur mit sogenannten zugelassenen Health Claims beworben werden. Diese Health Claims für die sogenannten Botanicals, das sind pflanzliche Wirkstoffe, sind seit vielen, vielen Jahren on hold. Das heißt, es werden keine Health Claims für Pflanzen derzeit bearbeitet. Diese existieren mehrheitlich für Vitamine. Und das haben Sie sicherlich alle schon mal gelesen. Wenn Sie ein Produkt haben, dann steht da zum Beispiel drauf, Vitamin C trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Das ist ein Health Claim. Mhm. Und für NEMS quasi erlaubt und zugelassen. Mhm.
Können Sie noch mal so ein Beispiel nehmen? Was wäre sozusagen ein Gesundheitsversprechen und was wäre ein erlaubter Health Claim?
Ein Gesundheitsversprechen nehmen wir an der Stelle.
Ich finde das Wort schon großartig. Gesundheitsversprechen, großartiges Wort. Mhm.
An dieser Stelle sind die NEM-Hersteller mittlerweile sehr vorsichtig geworden. Eines der gängigsten an der Stelle ist wahrscheinlich das Vitamin B5. Das Vitamin B5 oder die Pantothensäure ist eigentlich in ganz vielen Lebensmitteln drin. Es gibt kaum also für Vitamin B5 sind eigentlich kaum Mangelerscheinungen beschrieben. Warum wird aber Vitamin B5 hauptsächlich an Produkte für Wechseljahrsfrauen zugesetzt? Für Vitamin B5 gibt es einen Hausclaim, und zwar bezüglich der Hormonstabilität bzw. des Stoffwechsels für die Steroidhormone. Dieser ist ganz klar definiert, wie der zu lauten hat. Ich müsste jetzt wörtlich quasi genau selbst nachschlagen, wie dieser Health Claim definiert ist. Und zwar: Pantothensäure trägt zu einer normalen Synthese und zu einem normalen Stoffwechsel von Steroidhormonen, Vitamin D und einigen Neurotransmittern bei. Das ist der offizielle Health Claim. Dieser darf eigentlich auch nicht frei abgewandelt werden, und trotzdem finden Sie dann auf Produkten, trägt zur Regulierung des Hormonhaushaltes bei. Das ist eine ganz andere Aussage, weil die viel allgemeiner ist, wäre gesetzlich gesehen eigentlich schon nicht richtig, aber wird trotzdem auf Produkten verwendet und kann bereits als Gesundheitsversprechen gewertet werden. Viele Internetfirmen arbeiten an der Stelle mit Influencern. Ja, es ist nicht verboten, im Internet dann zu sagen, ja, ich hatte das und das, und über eigene Erfahrungen zu sprechen. Das ist Marketing, welches in den Gesundheitsaussagen, die dann getroffen werden, sehr grenzwertig ist. Und wo es viele, viele, also die Verbraucherschutzzentrale hat zum Beispiel Anfang dieses Jahres diesbezüglich mal eine Erhebung gemacht und festgestellt, dass bei Influencern in den sozialen Medien zum Beispiel 4 von 5 streckenweise Werbeaussagen treffen, auch in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel, die so eigentlich nicht legal sind. Auf den Produkten finden Sie streckenweise eben nicht einen Health Claim, sondern dieser Health Claim wird quasi um die ganze Blase ringsherum erstellt.
Ich finde es wirklich schwierig, sozusagen zu verstehen, das ergänzt meine Ernährung und tut mir vielleicht auch gut, aber es darf eigentlich keine wirkliche Wirkung haben. Wir machen es mal vielleicht konkret. Ich habe hier ein Produkt gefunden, ich nenne keinen Namen, keinen Hersteller. Da sind folgende Inhaltsstoffe drin: Rotklee, Leinsamen, Hopfen, Vitamin C und Vitamin B. Das sind ja erstmal gute Inhaltsstoffe, also Vitamin C auf alle Fälle. Leinsamen kenne ich, weil ich das auch in meinen Müsli mache. Rotklee hat ja, glaube ich, was mit Phytoöstrogenen zu tun. Auch wenn da keine Wirkstoffmengen drin sind, tue ich mir dann trotzdem damit was Gutes, Frau Zeun, wenn ich das nehme?
Sie tun sich auf jeden Fall was Gutes, weil so sind wir Menschen einfach gestrickt. Sie geben sich ein gutes Gefühl, etwas Gesundes für sich zu tun. Das aktiviert ihr Belohnungssystem. Interessanterweise kommt da noch ein Fakt dazu, dass wir innerlich quasi dieses Belohnungssystem noch stärker aktivieren, umso teurer das Produkt ist. Ist leider so. Sie haben also das Gefühl, dass Sie etwas Positives für Ihre Gesundheit tun, sich um sich selbst kümmern, und das ist erstmal etwas Gutes. Wenn Sie jetzt im Alltag Rotkleeblüten in den Salat streuen, wie Sie sagen, Leinsamen ins Müsli geben, dann tun Sie etwas für sich, von dem Sie gelernt haben, das hilft mir, gesund zu bleiben. Abends trinken Sie vielleicht gelegentlich einen Hopfentee, und das sind alles wunderbare Anwendungen. Aber die wenigsten von uns schaffen sowas im Alltag regelmäßig. Und dann holen Sie sich dieses gute Gefühl über Nahrungsergänzungsmittel zurück. Wichtig ist nur an der Stelle, dass es einen Unterschied macht, ob man ein paar Blüten am Tag isst oder jeden Tag ein konzentriertes Extrakt einnimmt. Mhm. Denn, und diese Weisheit stammt nicht von mir, sondern vom Ärztevater Paracelsus, die Dosis macht nicht nur die Wirkung, die macht auch das Gift. Sicherlich ist das Produkt, was Sie erwähnt haben, für Sie als gesunde Frau kein Problem. Aber ich gehe davon aus, dass eventuell auf diesem Produkt keine genauen Daten enthalten sind, wie viel von den Stoffen enthalten sind. Und alle drei Botanicals, Rotklee, Leinsamen und Hopfen, haben potenziell phytoöstrogene Eigenschaften. Und diese können helfen, den Hormonhaushalt etwas zu stabilisieren, für eine bessere Östrogenisierung eventuell zu sorgen, in einem kleinen Maße. Das ist aber nur bei gesunden Frauen so. Und an der Stelle komme ich aus phytotherapeutischer Sicht zu einem Punkt, der mir regelmäßig Sorgen bereitet. Für NEMS, die ja Nahrung sind, ist es üblicherweise nicht Pflicht, zum Beispiel Nebenwirkungen aufzudrucken, Interaktionen mit anderen Produkten oder Arzneimitteln zu deklarieren und noch weniger beispielsweise Einschränkungen zu treffen, für welche Personengruppe dieses Produkt eventuell nicht geeignet ist. Und gerade bei hochdosierten Isoflavonen, das ist mehrheitlich der Wirkstoff in Rotklee und Leinsamen und Hopfen, also von denen weiß man, dass die Interaktionen am Östrogenrezeptor hervorrufen können. Und beispielsweise, wenn Sie jetzt Vorerkrankungen hätten, wenn Sie Brustkrebs hatten, wenn Sie in der Familie eine hohe genetische Belastung für Brustkrebs oder andere hormonsensitive Tumoren haben, an der Stelle beginnt es dann kompliziert zu werden. Das heißt, für diese Frauen bestehen an der Stelle keine Warnungen, dass diese die Produkte nur in Rücksprache beispielsweise mit ihren behandelnden Fachpersonal nehmen sollen oder noch weniger eine Warnung, dass sie eventuell auf hochdosierte Einnahmen dieser Produkte verzichten sollen.
Vielleicht darf ich da ergänzen. Ich kenne einen Fallbericht, also in der medizinischen Literatur, dass jemand durch hohe Dosen von Rotklee sich ein Gebärmutterschleimhautkarzinom eingefangen hat. Was passiert da? Wird immer sozusagen mit einer östrogenartigen Wirkung die Gebärmutterschleimhaut stimuliert und das kann halt dann mal ein Karzinom werden. Und was mir in dem Zusammenhang einfach auch einfällt, viele Menschen haben ja so das Gefühl, viel hilft viel. Und sind, glaube ich, mit der Zufuhr dieser ganzen Substanzen auch, ich sag's mal so, hemmungslos, weil man denkt, das kann ja nicht schaden. Hm. Ich glaube, das spielt dabei auch eine Rolle, oder?
Das ist immer die Perzeption, dass pflanzliche Medizin oder pflanzliche Produkte sanfte Medizin oder eine sanfte Hilfe sind. Und an der Stelle bin ich völlig bei Ihnen. Bei hohen Dosierungen, wir möchten jetzt hier bitte keine Angst machen, das betrifft nicht normale Nahrungsmittelmengen, kann es passieren, dass Nebenwirkungen auftreten. Wie der von Ihnen beschriebene Fall, und ich denke, er ist kein Einzelfall, das ist ein Fall, der beschrieben wurde. Mhm.
Aber ich bin auch ein bisschen drüber gestolpert. Sie haben gesagt, naja, eigentlich müsste eben hinten drauf gedruckt sein, was ist da drin, in welcher Konzentration. Aber ganz ehrlich, Frau Zeun, wenn ich da drauf gucke, das sagt mir gar nichts. Also das weiß ich dann trotzdem nicht, ob das jetzt okay ist für mich oder nicht. Also ich mache ja vorher, wälze ja vorher nicht irgendwelche Bücher.
Deswegen ist für Nahrungsergänzungsmittel eigentlich die Devise, sie dürfen keine pharmakologische Wirkung haben. Und also wenn Sie jetzt dezidiert diese Produkte einnehmen würden, nicht um sich was Gutes zu tun, um quasi gesünder alt werden zu können oder so diverse Vorbeugemaßnahmen treffen, sondern wenn Sie das für Beschwerden einnehmen, dann sind wir quasi in einer falschen Wahrnehmung, weil das dürfen Nahrungsergänzungsmittel eigentlich nicht leisten.
Aber Sie sagen eigentlich.
Es ist eigentlich, weil das ist ein sehr breiter Bereich und ich habe ja gesagt, diese Produkte werden angezeigt und in der Regel nicht geprüft. Das heißt, es sind durchaus Produkte auf dem Markt vertreten, bei denen es so ist, dass die Dosierung zu hoch ist. Vor allen Dingen, wenn Vorerkrankungen vorliegen.
Okay, also jetzt haben wir sozusagen einmal den Fall, dass sie eigentlich keine Wirkung haben dürfen, also keine therapeutische Wirkung haben dürfen. Andererseits sagen Sie, es gibt aber da eigentlich keine Regulation, wenn da doch mal Höchstmengen oder Mengen überschritten werden, die dann doch eine Wirkung haben. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen.
Das verwirrt nicht nur Sie, das verwirrt sehr, sehr viele Menschen. An der Stelle müssen wir ein wenig differenzieren. Ja, es ist nicht so, dass es keine Höchstmengen für Pflanzenwirkstoffe gibt. Diese werden aber zumeist erst dann festgesetzt, wenn es Nebenwirkungen gab. Ein Beispiel aus der Vergangenheit hierfür sind zum Beispiel Grünteeextrakte. Die waren eine Zeit lang sehr modern, sehr im Markt verbreitet und galten als Allheilmittel und als harmlos. Ein bisschen wie Kurkuma zurzeit. Aber hochdosierte Grünteeextrakte und deren Wirkstoffe, Abkürzung ist EGCG, wir lassen das jetzt mal dabei, können die Leber schädigen. Es gibt eine Aufsichtsbehörde innerhalb von Europa, das ist die EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit. Und die hatte 2018 dann festgestellt, nachdem es immer mehr Meldungen gab, dass 800 Milligramm EGCG am Tag das Risiko für Leberschäden steigen lässt. Und dieser Zusammenhang wurde sehr klar festgestellt. Und deswegen wurde für Nahrungsergänzungsmittel mit grünen Teeextrakten eine Begrenzung eingeführt. Diese ist bei ca. 300 Milligramm pro Tag und das werden Sie auch auf grünen Teeextrakten in der Regel finden, dass diese auf diese Menge pro Tag begrenzt wurden. Wichtig an der Stelle, Grüntee als Tee erreicht diese Dosierungen üblicherweise nicht. So, jetzt um auf Ihr Beispiel zurückzukommen, nochmal Rotklee, Leinsamen und alle möglichen Isoflavone. Hier haben wir ein Problem, weil Isoflavone wirken einerseits im Körper ganz ähnlich wie Östrogene, das weiß man aus Studien, und trotzdem werden sie rechtlich überall als Nahrungsergänzungsmittel eingestuft und es gibt keine festen Höchstgrenzen. Warum ist das so? Ganz einfach. Isoflavone, wie ich gesagt habe, kommen natürlicherweise in vielen Lebensmitteln vor. Hülsenfrüchte, Sojamilch, Tofu und so weiter. Wenn man jetzt für Isoflavone eine Höchstgrenze schaffen würde, beziehungsweise diese generell als Arzneimittel, also das heißt pharmakologisch wirksam einstufen würde, müsste man streng genommen irgendwann das Abendessen auch in der Apotheke verkaufen. Warum? Weil natürlich auch Kohlenhydrate, Fette und andere Stoffe pharmakologische Wirkungen haben im weiteren Sinne. Ja, Zucker lässt den Blutzucker steigen, aufgenommene Fette beeinflussen den Iatrogen, also den Körper, Cholesterin und Fettstoffwechsel und so weiter und so fort. Das heißt, an dieser Stelle ist eine Balance gefragt. Für die Isoflavone hat man sich daher regulatorisch darauf geeinigt, solange diese Produkte in üblichen und sicheren Mengen angeboten werden und nicht direkt mit Heilsaussagen beworben werden, bleiben sie Nahrungsergänzungsmittel. Hier fangen aber die Diskussionen dann schon an. Was ist eine sichere Menge von Isoflavonen? Auch hier gibt es eine Empfehlung der EFSA. Und das ist ein Unterschied. Es gibt keine verbindliche Höchstmenge, sondern eine Empfehlung. Und die EFSA empfiehlt an dieser Stelle maximale tägliche Verzehrmengen, zum Beispiel für Rotklee, Isoflavone von 40 Milligramm am Tag. Die Mehrheit der Produkte auf dem Markt überschreitet die Grenze aber leider. Und außerdem gelten diese Werte nur für gesunde Frauen in den Wechseljahren. Und vorsichtig ausgedrückt, diese schwammigen Formulierungen tragen sehr stark zur Verunsicherung von Frauen auch mit Risikofaktoren bei.
Aber für mich klingt das so, als gäbe es da eigentlich so eine Kontrolllücke oder vielleicht müssten die Sachen dann doch vorher mal geprüft und angeguckt werden. Diese Nahrungsergänzungsmittel.
Da bin ich völlig bei Ihnen, aber wir sprachen davon, wie groß der Markt ist, wie unübersichtlich er ist. Hinzu kommt, dass die Definitionen innerhalb der Länder auch noch unterschiedlich umgesetzt werden. Und um ein Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt zu bringen, reicht eine Anzeige beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Das sieht dann üblicherweise so aus, es wird ein Musteretikett erstellt, die Zutaten und Zusammensetzung werden angegeben, ein Hinweis, dass ein NEM eine ausgewogene Ernährung nicht ersetzt und eine Verzehrempfehlung abgegeben. Die Hersteller sind selbst verantwortlich für Sicherheit und Verkehrsfähigkeit. Diese könnten, und hier reden wir in der Möglichkeitsform, von der Lebensmittelüberwachung jederzeit überprüft werden. Könnten, weil bei der Vielzahl der Produkte die Kontrolle oft fehlt. Es wird davon ausgegangen, dass 10-20% der im Verkehr befindlichen NEMS eigentlich überhaupt nicht verkehrsfähig wären.
Okay. Und naja, manchmal ist es ja auch so, dass man dann so sieht, ja, in Deutschland hergestellt und alles ist irgendwie bio oder vegan, was da alles so draufsteht. Ist das so was, wo ich sage, okay, in Deutschland hergestellt, dann kann ich schon mal ein bisschen sicherer sein, dass die sich daran halten?
Gut, wir reden hier über einen Grenzbereich zwischen Nahrung und Arzneimittel. Ja, diese Produkte sind hochkonzentrierte Stoffe und wir reden streckenweise an der Stelle von Wirkstoffen im Milligrammbereich. Es ist gut, dass das in Deutschland hergestellt ist, dass es bio ist. Es unterliegt alles der Lebensmittelverordnung. Es gibt genau eine Verordnung, die zumindest etwas mehr Sicherheit gibt, dass das, was Sie sich zuführen wollen, aus welchen Gründen auch immer, in diesem Produkt auch vorhanden ist. Und das ist die sogenannte GMP, Good Manufacturing Procedure. Das ist die Apothekenverordnung, die sicherstellt, dass diese Wirkstoffe im Milligrammbereich auch wirklich in diesem Produkt vorhanden sind. Sie müssen nämlich wissen, die GMP-Verordnung hat sehr enge Grenzen dafür, wie hoch die Abweichungen für die Wirkstoffe sein können oder sein dürfen. Die Nahrungsmittelverordnung ist an dieser Stelle wesentlich weicher eingestellt. Und da sind unter Umständen Abweichungen von 10er-Potenzen beziehungsweise 10-20% durchaus normal.
GMP würde dann aufgedruckt sein auf der Verpackung?
Ein Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, der sich die Mühe macht, nach wirklichen Apothekenstandards herstellen zu lassen, das ist nämlich ungleich teurer, wie Sie sich vorstellen können, wird oder sollte dieses Good Manufacturing Procedure auf seinen Produkten durchaus deklarieren.
Wir wollen noch ein bisschen später noch mal so ein paar Tipps geben, auf was kann ich so als Frau achten. Aber tatsächlich, ich muss zugeben, ich bin sehr empfänglich manchmal für so auch Werbung für solche Produkte. Ich habe auch schon einiges ausprobiert und tatsächlich habe ich dann immer gedacht, dass es schon eine Wirkung hat. Also nicht nur, dass ich meine Nahrung ergänze, sondern dass es irgendwie doch auch eine positive Wirkung hat. Zum Beispiel gibt es ja auch viel so Produkte mit Mönchspfeffer. Da wissen wir Frauen, okay, das ist irgendwie, wirkt positiv auf unseren Zyklus. Also eigentlich erhoffe ich mir ja schon dann immer eine Wirkung. Aber da liege ich dann falsch, Frau Zeun, oder wie verstehe ich Sie richtig?
Wenn Sie sich eine definierte Wirkung für Beschwerden erhoffen, bleiben Sie bitte bei pflanzlichen Arzneimitteln. Gerade bei Produkten wie Mönchspfeffer, die sehr breit in Produkten für Frauen in den Wechseljahren eingesetzt werden, reden wir auch immer von bestimmten Dosierungen und Wirkstoffen, die erreicht werden müssen oder sollten, um eine Wirkung zu erzielen. Dass Sie sich besser fühlen, wenn Sie das Produkt nehmen, das ist Ihre subjektive Wahrnehmung. Und das ist durchaus nicht zu verachten. Wenn es aber darum geht, dass Sie für sich vom Mönchspfeffer bzw. den Mönchspfefferfrüchten, weil nur diese, für diese sind pharmakologische Wirkungen klar definiert, versprechen, dann sollten Sie zu einem pflanzlichen Arzneimittel, die auch frei verkäuflich sind, greifen und nicht zu einem Nahrungsergänzungsmittel.
Aber ich glaube, das ist so ein Missverständnis, was es wirklich bei vielen Frauen gibt, oder?
Ja, ich glaube, man muss jetzt nochmal ganz klar nochmal sagen, dass dieses Wort Arzneimittel oder Nahrungsergänzungsmittel ja auf der Packung steht, richtig? Das heißt,
das ist richtig.
Ich muss darauf achten. Es ist vielleicht auch nicht so, dass in den Apotheken ausschließlich Arzneimittel verkauft werden, oder mache ich dann Denkfehler? Es gibt ja sicher auch Nahrungsergänzungsmittel. Also das heißt, als Verbraucher oder Verbraucherin muss ich gucken, was steht auf der Packungsbeilage drauf. Also da steht dann drauf, sagen Sie es nochmal ganz genau, geprüftes Arzneimittel oder was steht da im Kleingedruckten?
Im Kleingedruckten bei einem pflanzlichen Arzneimittel steht pflanzliches Arzneimittel auf der Verpackung.
Ah ja.
Auf einem Nahrungsergänzungsmittel steht Nahrungsergänzungsmittel.
Okay, das ist ja schon mal eine Hilfe. Und dann mit den Dosierungen. Sie haben vorhin was gesagt, dass ja, wenn Sie jetzt ein Mischprodukt nehmen, wo mehrere ich sag's mal, Phytoöstrogene drin sind, dann haben Sie vielleicht die Höchstmenge für Rotklee nicht überschritten. Aber jetzt nehmt die, und da ist dann auch noch Soja drin und irgendwas anderes, Leinöl und so weiter. Das heißt, die Summe der Wirkungen kann ich daraus nicht ersehen. Was ich mir eigentlich wünschen würde als Nicht-Spezialist für Phytotherapeutika. Ich bin da wirklich verloren, auch als Ärztin, weil ich dann da drauf gucke und da sind dann irgendwelche Mengenangaben. Dann frage ich mich immer, ist da noch irgendwas drin, was die Wirkung verstärkt? Ist irgendwas drin, was die Wirkung abschwächt? Ich weiß tatsächlich nicht, was gebe ich der Patientin für eine Dosisempfehlung mit? Wo kriege ich denn sowas her, Frau Zeun? Also frage ich mich, auch als Ärztin.
Es wird noch viel komplizierter, Frau Dr. Schaublich, weil viele pflanzliche Arzneimittel oder Arzneipflanzen haben ihre Zulassung verloren. Das heißt, an der Stelle sind streckenweise auch Phytotherapeuten darauf angewiesen, auf NEMS oder so zurückzugreifen. Wenn Sie wissen wollen, welche Pflanze in welcher Dosierung eine als Arzneimittel wirken kann, gibt es eine große Sammlung. Die eine ist von der ESCOP, die andere ist, sind die sogenannten HMPCs. Ein HMPC ist sowas wie ein Ausweis für eine Pflanze, eine europäische Sammlung von Monographien. Und da steht dann ganz klar drin, welches Extrakt, welche Dosierung für beispielsweise Brennnessel oder andere Produkte haben eine nachgewiesene therapeutische Wirkung und sind pharmakologisch aktiv.
Und das kann ich mir im Internet runterladen, diese Listen? Oder? Also ich frage jetzt deswegen,
können Sie frei, ja, Sie können die können Sie frei im Internet einsehen, gelistet unter der EMA, also der europäischen Behörde, gibt es die HMPC-Monographie-Sammlung frei einsehbar.
Das ist gut, Frau Simonsen, vielleicht sollten wir das im Text zu dem Podcast irgendwie das nur mal diese setzen. Quelle hin tun. Ja, weil das wissen viele nicht. Und ich weiß auch, dass viele Ärztinnen und Ärzte diesen Podcast hören. Die finden es vielleicht auch hilfreich.
Also für die Kolleginnen und Kollegen setzen wir einen Link in die Shownotes.
Genau. Ja, das finde ich schon ganz gut, weil ich bin völlig verloren. Aber das finde ich schon mal hilfreich. Das heißt, es gibt irgendwo eine Tabelle, wo ich nachschauen kann. Und Sie haben noch was anderes Wichtiges gesagt, dass Sie zum Beispiel sagen, die Mönchspfefferfrucht macht die Wirkung. Und das weiß ich auch von der Traubensilberkerze. So viel habe ich mich damit beschäftigt, dass es eben sehr stark darauf ankommt, auch bei Sojaprodukten, aus welchem Teil der Pflanze ist das gewonnen. Und das ist ja völlig undurchschaubar, wenn ich so mir diese Beipackzettel anschaue. Auch da bin ich leider völlig verloren. Aber okay, ich lerne heute ganz viel mal wieder.
Genau, also Mönchspfeffer ist ein Klassiker, möchte ich sagen. Sie finden dann, weil natürlich viele Verbraucherinnen oder eben auch Kolleginnen und Kollegen aus der Ärzteschaft sich mit Dosierungen beschäftigt haben wenigstens. Und dann finden Sie auf dem Label dieser NEMS zum Beispiel Mönchspfefferextrakt 10 Milligramm. Und sogar noch für dieses Extrakt das Verhältnis angegeben wurde. Wie viel Pflanzenteile im Vergleich zum Extraktionsmittel darin sind. Und dann kann man sogar anfangen zu rechnen, wie viel würde quasi dieses Produkt enthalten. Was aber dann eben übersehen wird, ist, dass beispielsweise eben Mönchspfefferextrakt angegeben ist und nicht Mönchspfefferfruchtextrakt.
Oh je.
Mönchspfefferextrakt kann an dieser Stelle auch die Blätter sein oder die gesamte Pflanze. Und wenn ein NEM, und an der Stelle gibt es dann eine Regulierung, an der sich interessanterweise der Markt dann doch etwas selbst reguliert. Für ein Produkt, wo beispielsweise 10 Milligramm Mönchspfefferextrakt drin sind, kann es durchaus auch sein, dass dieses Extrakt Mönchspfefferfruchtextrakt ist. Aber nicht deklariert, weil was dann passieren würde, dann wäre dieses Nahrungsergänzungsmittel mit 10 Milligramm, sagen wir, ein Extrakt von 4:1, mit 40 Milligramm Mönchspfefferfruchtextrakt einem pflanzlichen Arzneimittel äquivalent. Was passiert dann? Dann kommen die Mitbewerber, die sich die Mühe gemacht haben, pflanzliche Arzneimittel auch noch im Markt zu halten. Das ist im Moment ein sehr, sehr schwieriger Markt, weil sich das Kaufverhalten der Konsumentinnen verändert hat und eben nicht in der Apotheke mit einer vernünftigen Beratung verkauft wird. Und muss man leider sagen, die Pflanzenheilkunde in der medizinischen Ausbildung auch ein wenig ins Hintertreffen geraten ist. Aber neben der Nahrungsmittelbehörde, die das alles überwacht, haben wir zum Beispiel eben in Deutschland auch das BfArM, das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und aus nicht genannten und aber verlässlichen Quellen weiß ich, dass wenn beispielsweise ein Nahrungsergänzungsmittelhersteller sehr nah in die pflanzlichen Arzneimitteldosierungen hineinkommt, es dann durchaus auch mal Anzeigen von Mitbewerbern bekommt, die das BfArM darauf aufmerksam machen. Schau mal, hier ist ein Produkt, da ist das und das drin, es ist eigentlich ein Arzneimittel. Und dann gibt es im besten Fall vom BfArM einen Brief, wo es heißt, sehr geehrter Hersteller XYZ, du hast hier etwas als ein Nahrungsergänzungsmittel deklariert, was aber eigentlich eine Arzneimitteldosierung enthält, nämlich für diesen Fall 40 Milligramm Mönchspfefferfruchtextrakt. Äußere dich bitte dazu und eigentlich ist dieses Produkt ein sogenanntes funktionelles Arzneimittel und müsste rechtlich auch als funktionelles Arzneimittel registriert werden. Um hier zu verdeutlichen, was der Unterschied ist, wir haben darüber gesprochen, dass Nahrungsergänzungsmittel eigentlich nur angezeigt werden müssen. Die bekommen dann eine Registrierung. Und das ist ein Prozess, der ist relativ zügig durchführbar und kostet nicht viel. Wenn Sie allerdings ein funktionelles Arzneimittel auf den Markt bringen, dann wird das geprüft. Und die Zulassung dauert nicht nur sehr viel länger, sie ist auch sehr viel teurer.
Bei Mönchspfeffer haben wir ja den Vorteil, da haben wir ja wirklich pflanzliche Arzneimittel auf dem Markt. Mhm. Genau. Sie haben vorhin aber auch noch gesagt, es kann manchmal schon Interaktion oder auch Nebenwirkungen geben, selbst wenn die Dosierung der einzelnen Zutaten sozusagen gar nicht überdosiert ist. Haben Sie da Beispiele für uns? Was könnte da passieren?
Hier bewegen wir uns dann in einem ganz anderen Bereich. Wir haben darüber gesprochen, Nahrungsergänzungsmittel sind eigentlich Produkte, mit denen sich die Käufer und Nutzerinnen etwas Gutes tun möchten. Was dabei dann aber immer im Hinterkopf dabei sein sollte: Die Dosierungen, die sie damit einnehmen, sind höher, als ob sie diese wirklich in natürlicher Nahrung mit sich aufnehmen würden. Und besonders problematisch wird das dann, wenn zusätzlich Medikamente eingenommen werden. Wir haben im Moment eine sehr prominente Substanz mit dem Kurkuma bzw. Den enthaltenen Wirkstoffen an Kurkuminen. Von denen weiß man eigentlich, dass, also sie haben sehr gute Eigenschaften, wenn sie als Gewürz eingesetzt werden. Es gibt viele Produkte mit Kurkuma auf dem Markt. Man weiß aber, dass die Wirkstoffe nur sehr, sehr schwierig in den Magen-Darm-Trakt aufgenommen werden. Und selbst wenn auf der Verpackung sehr viel, eine große Mengenangabe steht für das Kumin oder das Kurkuma, dann hat sich trotzdem auch in der, im breiten Wissen mittlerweile durchgesetzt, okay, das kommt ganz schlecht in meinem Körper an. Daher ist der Markt dazu übergegangen, zum Beispiel Pfefferscharfstoffe zuzusetzen. Pfefferscharfstoffe oder Piperine erhöhen in der Tat die Aufnahme von Kurkumin. Für das Kurkumin gibt es von der EFSA auch wieder eine Empfehlung und das lautet, ca. 200 Milligramm am Tag werden als sichere Menge bewertet. Jetzt kommt es aber dazu, dass um die Aufnahme zu steigern, und das ist eigentlich ein ziemlich cleveres Prozedere mit den Pfefferscharfstoffen, kommt mehr Kurkuma oder Kurkumin im Körper an. Und wir reden hier von einer um die 20-fache höhere Bioverfügbarkeit, nennt man dann, wenn das mehr im Körper ankommt, als wenn Kurkumin alleine gegeben würde. Sie sind also, selbst wenn dann 200 Milligramm pro Tag, die empfohlen werden, in der täglichen Dosis sind, sie sind dann bei einer Dosierung, die weit, weit über diesen Bereich liegt. Das würde, wenn Sie davon ausgehen, 200 Milligramm am Tag sind ein gestrichener Teelöffel eines doch recht stark schmeckenden Gewürzes. Nun können Sie ausrechnen, was dann passiert, wenn Sie quasi die 20-fache Dosierung, bis zur 20-fachen Dosierung dieses Produktes pro Tag zu sich nehmen. Das fängt dann in Ihrem Körper an, sehr spannende Sachen zu vollführen. Ihre Leber findet das dann unter Umständen nicht mehr ganz so gut, beziehungsweise reagiert die Leber. Sie reagiert mit der Induktion oder der Blockierung von bestimmten Enzymen, die unter anderem auch Arzneimittel verstoffwechseln. Für Kurkuma beziehungsweise für Kurkumin haben wir an der Stelle zum Beispiel eine Beeinflussung von Enzymen, die auch die Verstoffwechselung von Schmerzmitteln, in dem Fall zum Beispiel Paracetamol, mit beeinflussen. Paracetamol, wir gehen gerade in die Erkältungszeit, sind in sehr vielen Erkältungssäften enthalten. Sie nehmen Kurkumin, um sich gesund zu halten, und da ist sicherlich auch nichts dagegen einzuwenden, dass diese Stoffe potenziell positiv Eigenschaften für die Gesundheit haben. In dem Moment, wo Sie aber jetzt beispielsweise für eine Erkältung Paracetamol hinzunehmen, kann es für Ihre Leber schon kritisch werden. Das heißt also, selbst bei frei verkäuflichen Produkten und frei verkäuflichen Arzneimitteln sollten Sie zumindest kritisch hinterfragen, ob eine gleichzeitige Einnahme für Sie selbst Sinn macht, und im Zweifel Fachpersonal fragen. Das heißt, Ihre Ärzte bzw. die Apotheker an dieser Stelle sind eine sehr gute Beratungsinstanz. Und ich finde es super, Frau Dr. Schaudig, was Sie am Anfang sagten, nämlich, dass wenn Sie jetzt Anamnesen bei Ihren Patientinnen machen, auch danach fragen, was diese denn außer Medikamente gleichzeitig noch einnehmen. Das ist leider ein Aspekt, der sehr häufig übersehen wird, dass die Patientin sagen, nee, also Medikamente nehme ich nicht. Und wenn Sie dann genau nachfragen, nehmen Sie denn Nahrungsergänzungsmittel? Ach ja, ich nehme das, ich nehme das, ich nehme das, ich nehme das. Und selbst wenn die Wirkung streckenweise auf den Körper oder die erwartete Wirkung, dass es ihnen besser geht bei Befindlichkeitsbeschwerden, ausbleibt oder nicht so stark ist wie gewünscht, heißt das nicht, dass hohe Dosen über die physiologische Nahrungsmenge hinausgehende Dosierungen, speziell von Botanicals, dann keine Interaktionen zum Beispiel hervorrufen mit Medikamenten, die sie gleichzeitig einnehmen. Und da ist die Palette sehr, sehr breit. Eines der bekanntesten Beispiele ist das Johanniskraut. Johanniskraut, interessanterweise, macht aber was anderes. Es blockiert nämlich kein Enzym, sondern es sorgt dafür, dass ein Enzym stimuliert wird. Klingt ja erstmal so, als ob das
positiv,
jetzt nicht weiter
oder? Frage schwimmt. Klingt positiv in meinen Ohren.
Das klingt positiv. Wenn Sie aber jetzt beispielsweise die Pille zur Verhütung nehmen, dann ist das Ganze nicht mehr so positiv. Die wirkt nämlich dann okay, nicht mehr so zuverlässig. Auch mit anderen Medikamenten, Herzmedikamente oder so, können darüber beeinflusst werden, dass die Wirkspiegel in ihrem Blut sinken. Sie eigentlich mehr davon bräuchten, als sie bisher nehmen, wenn sie das in Kombination mit Johanniskraut einnehmen. Im Speziellen für Johanniskraut, das ist noch ein ganz spannendes Kraut, sage ich jetzt mal. Hier haben wir nämlich beispielsweise unterschiedliche Regelungen. In der Schweiz ist der Zusatz von Johanniskraut in Nahrungsergänzungsmittel komplett verboten, egal in welcher Dosierung. In pflanzlichen Arzneimitteln, das sind bestimmte Stoffe, über die ich jetzt geredet habe, die in dem Johanniskraut vorhanden sind, sind streckenweise die Stoffe in Extrakten, in Spezialextrakten herausgefiltert worden. Weil man natürlich weiß, wenn die Menschen gleichzeitig eine hormonelle Verhütung machen oder andere Medikamente haben, möchte man die Beeinflussung des sogenannten SYP3A4 nicht haben. Das heißt, in pflanzlichen Arzneimitteln und in Spezialextrakten, die es gibt, sind diese Stoffe quasi begrenzt, sodass diese Beeinflussung nicht so groß ist. In Deutschland haben wir die Situation, dass für Johanniskraut kleine Mengen in Nahrungsergänzungsmitteln durchaus üblich sind und auch zugesetzt werden. Und hier sind wir wieder in dem Bereich, den ich vorher schon ansprach. Wie hoch darf die Dosierung in einem Nahrungsergänzungsmittel überhaupt sein? Falls Sie so ein Produkt zu Hause stehen haben, schauen Sie doch mal drauf, wie viel Milligramm enthalten sind. Das sind in der Regel bei Nahrungsergänzungsmitteln bis zu 200, maximal 300 Milligramm Johanniskraut, die zugesetzt werden. Die Studien für Johanniskraut, also für die stimmungsaufhellende Wirkung des Johanniskrauts, beziehen sich aber A auf bestimmte Wirkstoffe, nämlich das Hypericin und das Hyperforin, die in den Produkten enthalten sind, und die müssen eine ganz bestimmte Dosierung haben. Und bei diesen Dosierungen kommt man dann im Schnitt auf eine Dosis von einem Johanniskrautextrakt von ca. 900 Milligramm. Mhm.
Alle. Also ich meine, ich kenne diese alte Geschichte aus England, wo man festgestellt hat, dass Patienten auf einer Nierentransplantationsstation irgendwie die Niere abgestoßen haben. Und dann fand man heraus, dass die alle irgendwie Johanniskraut nahmen, weil das Johanniskraut die Wirkung des Immunsuppressivums, also das heißt das, was sozusagen verhindert, dass der Körper das Ersatzorgan abstößt, außer Gefecht gesetzt hat. Das hat mich damals, das fand ich wirklich dramatisch. Und ich habe auch mal gehört, und jetzt kommen wir auch mal zu Nahrungsmitteln, einfach nicht Ergänzungsmitteln, sondern dass die Engländer auch gerne den billigen Grapefruitsaft, wo auch die Schale mit verwendet wird, einsetzen, dann brauchen sie weniger Dosis vom Immunsuppressivum. Also da sieht man, das ist schon sehr komplex. Und,
der Kaffee jetzt, wirkt besser.
Auch schön. Aber ich gebe eben zu, dass auch wenn ich die Patienten frage, welche Nahrungsergänzungsmittel nehmen sie, dass ich über die Interaktionen vielleicht auch von so ganz banalen Stoffen wie irgendwelchen Vitaminen oder Spurenelementen, ich weiß da wirklich zu wenig drüber. Da findet auch eigentlich kaum eine Ausbildung statt. Und das wäre schon was, wo man mal nachbohren sollte, dass wir Medizinerinnen und Mediziner das alle besser lernen. Bin ich schon so ein bisschen. Ich glaube, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen, dass es denen ähnlich geht wie mir. Es gibt bestimmt welche, die sich sehr intensiv damit befassen. Aber ich glaube, die meisten können gerade, was Dosierung anbelangt, wenig dazu sagen. Was meinen Sie denn dazu? Mhm. Wahrscheinlich das Gleiche, oder?
Ich meine absolut das Gleiche dazu, Frau Dr. Schaulich. Also auch gerade speziell im Feld der Gynäkologie ist es schade, dass an der Stelle, was pflanzliche Produkte angeht, nicht genauer gelehrt und aufgeklärt wird. Es ist aber auch Folgendes zu beachten. Bei Nahrungsergänzungsmitteln nimmt die Anzahl der Produkte jeden Tag zu. Nicht nur gefühlt, sondern auch de facto. Aus klinisch-pharmakologischer Sicht ist es so, dass die Interaktionen auch nur schwierig dann noch zu überschauen sind. Wenn Sie jetzt synergistische, das heißt Pflanzen einsetzen, die zusammenwirken, ne, wie die am Anfang besprochene Kombination Leinsamen, Rot, Klee und Hopfen, dann ist davon auszugehen, dass die sich gegenseitig verstärken. Auch bei schlaffördernden Pflanzen, in die Kombination von Baldrian, Wurzel, Melisse, Hopfen, Saathafer und so weiter und so fort, sind alles eher beruhigende, potenziell sedativ, also schlaffördernde Pflanzen, dass die sich gegenseitig ergänzen und eine stärkere Wirkung hervorrufen. Wie sich das in Nahrungsergänzungsmitteln mit einer Vielzahl an Pflanzenextrakten oder Pflanzenpulvern, die zugesetzt sind, im Detail gestaltet, müsste man testen. Deswegen ist für pflanzliche Arzneimittel auch jede neue Kombination eigentlich ein neues Arzneimittel, was eine Zulassung braucht. für Nahrungsergänzungsmittel, wo XYZ.de, keine Ahnung was, ineinander gekippt wird, sind die Interaktionen manchmal, nicht nur manchmal, die sind eigentlich nicht zu definieren. Deswegen habe ich für meine Patientinnen oder speziell auch für die Hörerinnen einen Rat, so wenig wie möglich unterschiedliche Ingredienzien, was Pflanzen und Botanicals betrifft, sollten in einem Produkt enthalten sein, weil es einfach unübersichtlich wird, welche Interaktionen dann auftreten, auch wenn sich das schön liest und das, auch wenn man hat von der Pflanze gehört, dass sie gut sein soll und von der und von der und von der und dann hat man ein Produkt in den Händen, wo von allem ganz viel drin ist. Das muss doch helfen. Bitte diese Rückschlüsse vielleicht einmal kritisch zu hinterfragen, bevor im Internet dann der Kaufbutton geklickt wird.
Und an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung für meinen Hörtipp für euch.
We must make this effort.
Klimaschutz erhitzt die Gemüter.
Unter den jetzigen Bedingungen ist es, glaube ich, sehr schwierig, fürs Klima Reklame zu machen.
Die Stimmung hat sich einfach geändert.
Das ARD Klima-Update.
Weil es einfach das wichtigste Thema ist. Es geht um unsere Zukunft, um unsere aller Zukunft.
Klimaschutz beginnt bei uns im Keller.
Das Problem ist, dass man für die Wärmepumpe erstmal viel Geld auf den Tisch legen muss.
Ist Aufgabe der Kommunen.
In den Stadtteilen, die begrünt sind, das zeigen auch die Studien, die sagen, dass sie sind 4 bis 5 Grad kühler als andere.
Und von ganzen Staaten und Unternehmen.
Die Hersteller von grünem Wasserstoff sagen, wir legen los, wenn es genug Kunden gibt.
Das ARD Klima-Update. Vom Problem zur Perspektive.
Und deswegen brauchen wir eben auch Maßnahmen, die den Leuten die Anreize dazu bieten, sich zu verändern.
Ab sofort in der ARD Audiothek.
Frau Zeun, ich habe bei meiner Recherche für unser Gespräch noch ein Produkt gefunden, was wirklich auch für Wechseljahresfrauen angeboten wird, weil es soll einen positiven Effekt auf den Hormonhaushalt haben. Abgekürzt heißt das Produkt DIM. Was ist denn das? Und hilft das?
Wir müssten dann jetzt schon noch mal sehr genau nachschauen, ob der positive Effekt auf den Hormonhaushalt ein zugelassener Claim ist. Wir sind aber hier nicht Behörde, okay. Da müssen sich andere drum kümmern. Die Diinedolmethan, also die kurz die DIMS, sind Stoffe, die vor allen Dingen in Kreuzblütlern vorkommen. Ja, vor allen Dingen Brokkoli, also die gesamten Kohlsorten. Und ja, für die DIMS ist es nachgewiesen, dass diese gezielt den Östrogenmetabolismus beeinflussen können. Mhm, ich glaube, hier an der Stelle, in welche Richtung, wie, weshalb, warum, führt ein bisschen zu weit. Aber es werden kurz gesagt weniger östrogenaktive Metabolite in dem Haushalt gebildet. Und DIMS sind so ein bisschen wie ein Regulator im Hormonhaushalt, vor allem bei Östrogen. DIMS werden sehr gerne beworben oder eingesetzt bei hohem Risiko für Brustkrebs, zur Regulation oder auch Prostatakrebs, also für alle Formen von potenziell hormonabhängigen Tumoren sind die DIMS relativ weit vorn. Und es gibt auch Studien für die DIMS, so dass ab 100 bis 200 Milligramm pro Tag diese auch chemisch, also biochemisch dargestellt werden kann, dass sich die Metaboliten des Östrogens verändern in weniger wirksame Metaboliten und das wird als positiv eingesehen. Es gibt aber einen Punkt, wo die DIMS dann wieder nicht positiv sind. Und auch dazu gab es jetzt eine große Studie, die veröffentlicht wurde und das ist, wenn Sie zum Beispiel Hormontherapie machen. Weil die DIMS machen keinen Unterschied, auf welches Östrogen sie einwirken, ob es transdermal aufgenommen wurde, oral oder von den eigenen Ovarien gebildet wurde. Die machen, was sie machen, sie reduzieren östrogene Metaboliten. Falls es dann also so ist, dass DIMS genommen werden, weil man hat gehört, okay, die sollen gut sein, auch in einer Dosierung, die wirksam sein könnte, und plötzlich treten wieder Hitzewallungen oder andere Beschwerden Beschwerden auf. Sollte doch daran gedacht werden, dass diese Wirkstoffe den gesamten Östrogenstoffwechsel beeinflussen und nicht nur den endogenen.
Das heißt aber auch, Frau Zeun, das nehme ich jetzt auch mal wieder mit, dass wenn plötzlich eine Wirkung nachzulassen scheint oder sich verstärkt, dass ich dann tatsächlich noch mal ganz gezielt die Patientin fragen muss, nehmen Sie irgendein neues Nahrungsergänzungsmittel ein und muss da noch mal genau drauf schauen, richtig?
Sehr richtig, sehr richtig. NEMS gehören immer in die Medikationsliste.
Wegen dieser DIMS. Wir Frauen sollen ja auch mehr Kreuzblütler essen und wir sollen ja viel mehr Pflanzen essen, als wir das eigentlich tun. Kannst du auch dann irgendwelche Wirkungen mit meinem Östrogen oder meinem Hormonhaushalt geben? Wenn ich ganz viel Brokkoli esse?
Ich freue mich jetzt über den Ansatz, Frau Simonsen, weil genau das geht in die richtige Richtung. Pillen, Pülverchen sind bei einer gesunden und abwechslungsreichen Ernährung eigentlich überflüssig. Und es steht auch auf jedem Präparat drauf, kann eine abwechslungsreiche, gesunde Ernährung nicht ersetzen. Und diese Frage kommt recht häufig. Zu den DIMS ist die jetzt relativ neu, aber die begleitet mich oft in der Praxis bezüglich, darf ich Tofu essen, darf ich Sojaprodukte essen, wenn Brustkrebs aufgetreten ist oder sehr stark in der Familie vertreten ist. Für den Brokkoli sieht das so aus, Sie müssten umgerechnet pro Tag mindestens ein halbes Kilo Brokkoli zu sich nehmen, um in den Bereich für die DIMS zu kommen, dass wirklich eine signifikante, also eine sehr nachweisbare Wirkung vorhanden ist. Brokkoli dahingehend zu essen, wird relativ schwierig. Mit Smoothies sieht das schon anders aus. Erst ab dann, also circa 300 bis 500 Gramm Brokkoli pro Tag, reiner Brokkoli, ist dann etwas, an dem eine Wirkung zu erwarten ist. Das kann gesteigert werden mit Ingwer oder anderen Produkten, ähnlich wie mit den Pfefferscharfstoffen. Aber darüber reden wir jetzt hier an der Stelle nicht, sondern wir reden ja darüber, wenn Sie das jetzt regelmäßig essen, dann ist das sehr gut. Und die Regelmäßigkeit macht dann auch die Wirkung von Nebenwirkungen bezüglich einer signifikanten Absenkung. Zum Beispiel, wenn Sie Hormone nehmen bei Brokkoli, ist eigentlich erstmal nicht auszugehen.
Aber da vielleicht noch mal ganz, weil Sie auch sprachen gerade von ausgewogener Ernährung, aber das wissen die meisten Vegetarier und auch Menschen, die sich vegan ernähren, dass da häufig ein B12- und Eisenmangel auftritt. Das untersuchen wir auch tatsächlich dann bei den Frauen, sodass ich dann sage, da müssen Sie was ergänzen. Das würden Sie auch so sehen, ne? Ja, das wissen unbedingt. Aber die meisten Veganer und Vegetarier auch, das wissen die. Das ist ja schon mal ganz gut.
Ja. Ja, also ich denke, das sind Menschen, die sich sehr bewusst für einen bestimmten Stil an Ernährung entschieden haben und bewusste Auseinandersetzung damit beinhaltet dann sicherlich auch die Beschäftigung mit sich und mit der Ernährung, und gerade Vitamin B12 und Eisen sind, denke ich, im breiten Wissen auch so verankert, dass da drauf aufgepasst wird, obwohl es auch immer noch mal Ausnahmen gibt.
Ich möchte zum Abschluss aber doch noch mal unsere Hörerin mit so ein paar ganz praktischen Tipps aus dem Podcast rausschicken, weil ich muss sagen, ich bin jetzt einigermaßen verunsichert.
Nee. Bitte, okay. Bitte. Dafür sollte dieser Podcast nicht gedacht sein. Sie sollen jetzt nicht irgendwie den Mülleimer öffnen und all Ihre Nahrungsergänzungsmittel da hineinschmeißen nach dem Motto, das bringt sowieso nichts. Bitte, bitte nicht. Und es soll auch nicht verunsichern. Ich denke, es ist wichtig, an der Stelle zu differenzieren und zu einem ein wenig kritischeren Umgang mit Produkten umzugehen, die sie sich in hochkonzentrierter Form jeden Tag zuführen.
Ja, und wie gehe ich jetzt vor? Also Sie sagen, okay, Nahrungsergänzungsmittel, nicht generelles Verbot, aber ich kann achten auf dieses Siegel, was mir anzeigt, das heißt nochmal wie, Frau Zeun? GMP, ne?
Also ich sag meinen Patienten dann so als kleine Gedächtnisstütze, denken Sie an Frösche. Mhm. Frösche machen Quark. Und wenn man das auseinander nimmt, mein Quark wird mit Doppel-K geschrieben. Das erste ist die Qualität. Qualität bei Nahrungsergänzungsmitteln bezieht sich nicht auf Bio, nicht auf in Deutschland hergestellt, sondern es bezieht sich auf einen Standard, der aus der Apotheke kommt. Das ist der GMP, Good Manufacturing Procedure. Und der kommt aus der Arzneimittelherstellung. Somit ist dann schon erstmal sichergestellt, dass in der Pille oder den Tropfen, die Sie zu sich nehmen, genau das drin ist, was auf dem Label draufsteht. Das zweite ist Klarheit. Ja, auch wenn wir drüber gesprochen haben, Mönchspfefferextrakt ist halt nicht Mönchspfefferfruchtextrakt. Dennoch Klarheit, die Inhaltsstoffe und die Mengen sollten eindeutig angegeben werden. Und das dritte ist die Konzentration auf einzelne Produkte bzw. auf einzelne Botanicals. Heißt de facto lieber weniger gezielt eingesetzte Substanzen als sehr breite und viele unterschiedliche Produkte oder Produkte, in denen sehr viel unterschiedliche Substanzen drin sind, nach dem Motto, viel hilft viel an dieser Stelle bitte nicht. Mhm.
Und wenn ich tatsächlich ein Problem habe und das behandeln möchte pflanzlich, dann bitte auf ein pflanzliches Arzneimittel zurückgreifen, wenn es das denn gibt.
Richtig. Beziehungsweise, wenn es das nicht gibt, sich an Fachpersonal wenden. Wir haben dann immer noch andere Möglichkeiten, weil selbst wenn diese Produkte nicht als pflanzliches Arzneimittel direkt in der Apotheke verfügbar sind, gibt es zum Glück zahlreiche Apotheken, die noch mit pflanzlichen Produkten arbeiten und wo sich ein Behandler dann sogenannte Magistralrezepturen, also auf die Patientin abgestimmte Produkte, sowohl in der Zusammensetzung als auch in der Konzentration herstellen lassen kann. Und die sind oft nicht teurer als zahlreiche Produkte aus dem NEM-Bereich. Ich finde das immer sehr schlimm, auch bei mir in der Praxis, wenn mir Frauen dann, also der Rekord lag bei 18 Produkten am Tag.
Wow,
ja, okay. Die mir dann in die Kamera gehalten werden. Für mich spricht da eine ganz, ganz große Not. Ja, mit Beschwerden quasi alleingelassen zu werden und dem Versuch, sich selbst zu helfen, was dann nicht funktioniert, weil ansonsten würde sich die Patientin ja nicht an mich wenden. Und der dann zu sagen, naja, das, was Sie da jetzt nehmen, behindert einander, ist viel zu viel, geht in die falsche Richtung. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, was Sie an der Stelle sich Gutes tun. Und wenn man sich dann mal ausrechnet, was diese Produkte am Tag oder im Monat kosten, dann ist es unter Umständen wirklich günstiger, sich an Fachpersonal zu wenden.
Sie haben das vorhin schon mal erwähnt, dass ja oft auch so Vitamine sozusagen auch in diesen Mischungen drin sind. Zum Beispiel Vitamin D, da haben wir auch oft schon im Podcast drüber gesprochen, ist wirklich sinnvoll, das zu nehmen. Ja. Aber wenn ich da manchmal drauf gucke, da ist gar nicht viel Vitamin D drin. Also wäre es auch besser, dann das lieber getrennt einzunehmen?
Also wenn Sie ein Botanical nehmen, also Nahrungsergänzungsmittel mit pflanzlichen Wirkstoffen, dann wollen Sie jetzt nicht primär Vitamin D nehmen. Und ich hatte vorhin gesagt, die Vitamine werden in diese Produkte zumeist zugesetzt, um sogenannte Health Claims setzen zu können.
Ne, für Vitamin D. Und das halt auch besser bewerben
Knochenstärke. Richtig, richtig. Und dafür gibt es bestimmte Untergrenzen und deswegen sind in den Produkten dann so, also ich glaube, nee, da lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster, wie viel Vitamin entsprechend des Tagesbedarfs zugesetzt werden muss für ein Produkt, um diesen Health Claim erhalten zu können. Deswegen finden Sie sehr oft, also die Vitamin B Produkte sind sehr beliebt. Über das Vitamin B5 hatten wir und die Pantothensäure hatten wir schon gesprochen. Vitamin D ist sehr beliebt für den Knochenstoffwechsel. Vitamin C. Und an der Stelle muss man dann unterscheiden, möchte ich mir jetzt eine suffiziente Vitaminversorgung zuführen oder möchte ich gezielt mit pflanzlichen Wirkstoffen mich gesünder zu erhalten.
Frau Zorn, ich habe jetzt noch mal eine Frage. Ich habe immer wieder Patienten, die sagen, man hat ihnen geraten, zu einem Statin Q10 dazu zu nehmen, weil es verhindern soll, dass Muskelschmerzen entstehen. Und da würde ich mal Ihre Meinung gerne zu wissen.
Gut, mit Q10 verlassen wir jetzt so ein bisschen die primäre Domäne der pflanzlichen Wirkstoffe. Mhm. Aber in der Tat sind Muskelschmerzen bei Frauen, die Statine nehmen, sehr häufig. Mhm. Das hat mit dem Stoffwechsel zu tun. Und mit der Beeinflussung von Statinen, die quasi das Coenzym Q10, körpereigener Bestandteil der Mitochondrien, wichtig für die Energieproduktion. Und Statine können die Q10-Synthese hemmen. Also ein verminderter Q10-Spiegel in der Muskulatur kann ein möglicher Faktor für eine statinassoziierte Muskelsymptome, das hat sogar eine eigene Abkürzung, und Muskelschmerzen, Muskelschwäche letztlich sein. Und man hat in Studien gesehen, dass Q10 unter Umständen einen positiven Effekt auf Muskelschmerzen hat. Das ist aber klinisch sehr breit bezüglich der Evidenz. Gab ein Cochrane Review auch dazu 2020, der zeigt, Q10 könnte helfen, aber wie es meist so ist, sind es kleine Studien und die Evidenz ist noch nicht sehr eindeutig gewesen. In den Studien wurden dann meistens 100 bis 300 Milligramm zugegeben. Wichtig an der Stelle ist, Q10 ist ein fettlösliches Molekül und wird quasi besser in den Körper über eine ölige Substanz aufgenommen oder als Vorstufe das Ubiquinol, um dann quasi auch wirklich in den Körper aufgenommen zu werden. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, die ausprobiert werden kann, wenn es unter Statineinnahme zu Muskelschmerzen kommt.
Ja, gut, das wollte ich noch loswerden heute. Dankeschön.
Frau Zorn, ich habe auch noch eine Frage, wenn wir einmal dabei sind. Viele Frauen im Wechseljahren haben ja auch Schlafprobleme. Bei dem Baldrian, ne? Also ich habe Baldrian genommen oder nehme das auch. Gibt es auch da einen Unterschied, ob ich das in einer Mischung nehme oder in der Apotheke kaufe? Oder gibt es da gar kein pflanzliches Arzneimittel bei Baldrian?
Bei Baldrian gibt es zum Glück pflanzliche Arzneimittel, auch nicht nur eine, sondern viele. Ich weiß nicht, haben Sie Katzen, Frau Simons?
Nein,
habe ich nicht. Gut, weil das ist zwar jetzt nicht die Baldrian-Wurzel, über die wir reden, aber um Ihnen einen kleinen Effekt zu verdeutlichen, Baldrian kann paradoxe Wirkungen hervorrufen. Ja? Also das heißt, Katzen, ich habe zwei davon, ich habe auch Baldrian im Garten stehen und wenn der ordentlich wächst, sind meine Katzen sehr gern da dran und werden dann immer ganz aufgeregt. Das ist jetzt nicht der primäre Mechanismus, der beim Menschen funktioniert, aber es sind durchaus auch Fälle beschrieben, wo die Baldrian-Wurzel in die falsche Richtung kippt, nämlich eher aufgedreht macht, wenn die Dosierung zu gering ist. Also gerade Baldrianwurzel ist ein Präparat, was sehr abhängig von der Menge auch ist, ob es nur leicht entspannt, ob es unter Umständen sogar aufdreht oder ob es wirklich sedativ wirken kann. Zum Baldrianwurzel ist noch zu sagen, dass vor allen Dingen bei Frauen in den Wechseljahren wenn man sich die Zusammensetzung anschaut, durchaus auch positive Eigenschaften auf Hitzewallungen zu vermerken sind. Baldrianwurzel ist eines der alten Produkte, die häufig in historischen Quellen zur Behandlung von Schlafstörungen und Anspannung in den Wechseljahren beschrieben werden. Ich habe jetzt dazu keine Studie, aber ich setze die Baldrianwurzel sehr gern auch bei mir in der Praxis ein, weil er neben quasi der besseren Schlafbereitschaft, das dauert immer eine Weile, weil Pflanzen arbeiten zumeist mit dem Körper und nicht dagegen. Also Baldrian ist jetzt nicht unbedingt etwas, was von einem Tag auf den anderen sie in Tiefschlaf versetzt.
Okay, also das muss ich schon eine Weile nehmen.
Aber nach ein oder zwei Wochen durchaus. Und für die Baldrianwurzel, die ist gut kombinierbar. Mhm. Beispielsweise mit Passionsblume, die an ähnlichen Rezeptoren ansetzt, aber nicht ganz den gleichen Mechanismus hat. Auch mit Hopfenzapfen ganz gut kombinierbar. Wobei ich persönlich bei Frauen in den Wechseljahren, also noch vor der Menopause, damit relativ vorsichtig operiere, weil im Hopfen doch durchaus Substanzen enthalten sind, die sehr stark phytoöstrogene Wirkung haben können. Und dann ist das eher kontraproduktiv, wenn die Frauen sowieso gerade eher in der Östrogenüberhangphase sind. Aber da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Baldrian auch zu kombinieren. Aber um für die Selbstdosierung zurückzukommen, gerade Baldrianwurzel aus der Apotheke als pflanzliches Arzneimittel.
Okay.
Hat sehr gute Wirkung auch in den Wechseljahren.
Weil da einfach die entsprechende Menge und das entsprechende der Inhaltsstoff drin ist, der auch wirkt.
Also die Baldrianwurzel ist es, ja? Das ist wichtig,
die Baldrianwurzel ist es, genau.
Okay, und damit sind wir am Ende dieser Folge. Diesmal ging es um Nahrungsergänzungsmittel. Was muss ich darüber wissen? Auf welche Qualitätsmerkmale sollte ich achten? Und das Beste wäre natürlich, sich von einer Expertin, einem Experten beraten zu lassen. Ich bedanke mich bei Dr. Katrin Schaudig und bei unserem Gast, der Pharmakologin und Phytotherapeutin Dr. Susan Zeun. Das war wieder eine sehr spannende Folge für mich.
Ja, ich sag auch vielen, vielen Dank. Ganz, ganz viel gelernt.
Ich verabschiede mich. Ich hoffe, ich konnte eher ein bisschen zur Klärung und nicht zur Verwirrung beitragen. Und viel Freude beim Hören.
Dankeschön, dass Sie dabei waren, beide. Tschüss.
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 Tja, das war wieder eine Folge mit vielen, vielen Informationen. Das Ganze zum Nachlesen gibt es natürlich auch. Und zwar findet ihr das Transkript zur Folge auf unserer MDR-Internetseite. Den Link, den packen wir in die Shownotes. In der kommenden Folge sprechen wir dann über das Thema Endometriose. Mindestens 2 Millionen Frauen in Deutschland leiden unter Endometriose, obwohl die Dunkelziffer wahrscheinlich weitaus höher sein dürfte, denn viele Frauen werden gar nicht oder auch erst sehr spät diagnostiziert. Was machen die Hormonschwankungen der Wechseljahre mit der Endometriose? Wie kann den Frauen geholfen werden? Und was müssen sie bei der Hormontherapie beachten? Und ich freue mich, dass wir eine der bekanntesten Endometriose-Expertinnen für diesen Podcast gewinnen konnten, Professor Silvia Mexner von der Berliner Charité. Also abonniert unseren Podcast, lasst gern noch ein paar Sterne und ein paar Bewertungen da und empfehlt uns fleißig weiter an eure Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen, Partnerinnen und Partner. Wir freuen uns auch über euer Feedback. Unter hormongesteuert@mdraktuell.de könnt ihr uns erreichen. Hormongesteuert ist eine Podcast-Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Ihr hört uns kostenlos in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst auch eure Podcasts hört.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.